Ja, wie regelmäßig gehen Deutsche in den Gottesdienst? Ich habe mal geguckt, es gibt für alles eine Statistik, auch für den Gottesdienstbesuch. Also, dass die Statistik noch relativ gut ist, liegt, glaube ich, an der katholischen Kirche, weil 1,8% geht mehr als einmal die Woche in das Gemeindehaus, also zum Gottesdienst und vielleicht einer Samstagsmesse oder Bibelstunde. 4,5% der Deutschen gehen immerhin einmal pro Woche in den Gottesdienst. 8,7% gehen ein- bis dreimal pro Monat in den Gottesdienst. Also die ersten drei Posten sind schon 13% oder so. Das hat mich ein bisschen überrascht, aber das liegt, wie gesagt, glaube ich, stark auch an der katholischen Kirche. Da ist der Kirchenbesuch noch höher als in evangelischen Kreisen. Dann 18,7% gehen mehrmals pro Jahr in den Gottesdienst. 34,9% selten und 31,4% gehen nie in einen Gottesdienst. Also die sitzen jetzt natürlich auch heute nicht hier. Wie bitte? Ja, im Osten vielleicht. Nicht nur im Osten, glaube ich, auch hier bei uns. Viele Menschen tauchen nicht im Gottesdienst auf. Es gibt sicher ganz verschiedene Gründe. Ein Grund könnte zum Beispiel sein, dass einfach für viele Menschen Glaube keine Bedeutung mehr hat. Das ist für sie nicht mehr alltagsrelevant. Dann ist es ja ein Stück weit konsequent, wenn man dann sagt, dann will ich da auch nicht hin, wenn das mit einem nichts zu tun hat. Manchmal sind es auch Ausreden, die Menschen vorbringen. Wir haben jetzt die Fußball-WM, wer es noch nicht mitbekommen hat. Und es gibt zum Beispiel etwas Satirisches, so ein bisschen leicht, warum ein Pastor nicht mehr zum Fußballplatz kommt. Vielleicht fallen euch Analogien auf zum Gottesdienstbesuch. Der Pastor geht nicht mehr zum Fußballplatz. Jedes Mal, wenn er da hinkommt, muss er Geld bezahlen. Der Trainer hat ihn noch nie zu Hause besucht, also er war noch nie bei mir. Die Sitzplätze im Stadion sind ihm einfach zu hart, diese Bänke sind unbequem. Er muss manchmal neben Menschen sitzen, die ihm eigentlich unsympathisch sind, neben denen würde er eigentlich gar nicht sitzen wollen, wenn er es sich aussuchen könnte. Manchmal ist er mit den Entscheidungen des Schiedsrichters nicht einverstanden und ärgert sich furchtbar und geht deshalb nicht. Das Spiel dauert manchmal einfach viel zu lang, das hört nicht nach 90 Minuten auf, sondern der Schiedsrichter lässt einfach manchmal 10 Minuten nachspielen und das ärgert einen einfach furchtbar. Dann spielt die Musikkapelle im Stadion manchmal Lieder, die ich noch nie gehört habe, die ich nicht kenne. Dann ist es so, die Spiele finden immer an einem Zeitpunkt statt, an dem ich immer was anderes vorhabe mit meiner Familie. Da will ich ausschlafen oder spazieren gehen. Und ich wurde schon als Kind immer gezwungen, ins Stadion zu gehen. Und darum bin ich jetzt froh, dass ich nicht mehr gehen muss. Man sieht an dem Beispiel, dass manchmal Menschen auch Ausreden haben, warum sie nicht mehr in die Kirche gehen, weil aufs Fußball übertragen würde vieles keinen Sinn machen. Manchmal gehen Leute aber auch nicht in Gottesdienst, weil es einfach langweilig ist, das muss man auch sagen. Es gibt ein Buch im Englischen, wenn ihr einmal einblendet, 101 Dinge, die man während einer langweiligen Predigt tun kann, ein Überlebensratgeber für Predigtopfer. Oben rechts steht, seit 20 Jahren erprobt in Gottesdiensten. Ich habe mir das gekauft als Kindle-Version, um mal zu gucken, was man da so machen kann. Ganz witzige Sachen, also wenn die Predigt zu langweilig ist, kann man zum Beispiel die Grammatikfehler des Pastors in der Predigt beachten. Geht natürlich nur, wenn man Grammatik kann. Wenn es viele Fremdwörter gibt, kann man in der Predigt die Fremdwörter googeln, dann lernt man neue Wörter. Das ist Lernen höherer Ordnung sozusagen. Es gibt auch ein nettes Spiel, wenn ihr einmal weiterblendet, das Methusalem-Spiel. Wenn langweilige Passagen in der Predigt sind, versucht man aus den Anfangsbuchstaben des Wortes Methusalem Wörter zu bilden. Wenn man es also schafft, 1 bis 9 Wörter in der Predigt zu bilden, war die Predigt ab und zu mal langweilig, dann waren wir ein bisschen abgelenkt. Von 10 bis 20 Wörtern, die einem einfallen, gab es ziemlich viele langweilige Abschnitte. Zwischen 21 und 40 war die Predigt furchtbar langweilig, also nur langweilig. Und ab 41 ist der Prediger so gelangweilt, dass er am besten das Spiel selber spielen würde, anstatt zu predigen. Und da gibt es noch ganz viele nette Sachen, was man tun kann. Das Buch endet so, dass man sich jetzt vielleicht wünscht, wann die nächste langweilige Predigt ist, damit man all das mal ausprobieren kann. Wenn ihr nachher mehr als 40 Wörter gefunden habt, betet für mich. Das wäre schade. Ihr müsst mir dann auch nicht unbedingt erzählen. Obwohl, manchmal wäre das auch hilfreich. Also, manchmal kann das auch wirklich sein, dass es ganz langweilig ist. Und manche Leute sagen auch, Christ sein, Christ bin ich, aber ich brauche keinen Gottesdienst. Christ sein geht auch ohne Gemeinschaft mit anderen Menschen. Und ich möchte heute mal nicht überlegen, warum wir nicht kommen wollen oder müssen oder sollten, sondern einfach mal ein paar Argumente nennen, warum es sinnvoll ist, in den Gottesdienst zu gehen. Ich habe das mal Motivatoren genannt, die uns Mut machen. 4 Stück möchte ich euch mitgeben. Den Motivator 1, auch Jesus ging in den Gottesdienst. Ganz interessant, so in einem Nebensatz in Lukas 4, wenn ihr mal weitermacht, steht dieser Satz, am Sabbat ging er, also Jesus, wie gewohnt in die Synagoge. Also Jesus kommt nach Nazareth und dann dieser Satz, wie gewohnt, gewohnt, drückt ja eine regelmäßige Wiederholung aus, etwas, was Jesus verinnerlicht hat. Jesus geht regelmäßig in den Gottesdienst. Dann könnte man sich fragen, warum ist Jesus in den Gottesdienst gegangen? Hat er das nötig gehabt? Der kannte die Bibel besser als die, die sie ausgelegt haben. Manches von dem, was da vorne erzählt wurde, hat Jesus vielleicht manchmal auch gedacht, Junge, wenn du wüsstest, was du sagst. Oder hat vielleicht gedacht, manchmal die Heuchelei, wenn ich die sehe von den Menschen da oder von manchen. Vielleicht war Jesus auch mal gelangweilt im Gottesdienst oder es gab Missverständnisse. Trotz all dieser Dinge steht da einfach dieser Satz, Jesus ging wie gewohnt in den Gottesdienst. Warum hat er das gemacht? Weil Jesus wusste, trotz all der Fehler, der Unzulänglichkeiten, die es in der Gemeinde gibt, kann ich im Gottesdienst Gott begegnen, meinem Vater begegnen, ich kann Gottes Wort hören und darum ist er gegangen. Relativ einfach. Und er wusste, sein Vater hat ja den Gottesdienst eingesetzt und Gott ernst zu nehmen, hieß für Jesus dann auch eben, wenn es möglich war, da zu sein. Was bedeutet das für uns? Ich finde das relativ naheliegend. Im Johannes 12 heißt es mal, da sagt Jesus, wer mir dienen will, der folge mir nach und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Also Jesus ist ja unser Vorbild, wir lernen von Vorbildern. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von Vätern und den Kindern. Dann sieht man unten so ein kleiner Junge, der genau mit den gleichen Gesten dem Vater folgt oder Kinder, die genau das Gleiche machen. Man lernt von den Eltern und wir Christen lernen von Jesus. Wir sind aufgefordert, uns an Jesus zu orientieren. Wenn Jesus unser Vorbild ist, dann bedeutet das, dass ich Jesus vertraue, bereit bin zu schauen, was Jesus wichtig ist, wie er mit Dingen umgegangen ist. Und das sollte mich dann auch prägen. Ich möchte ja in seinen Fußstapfen gehen und darum möchte ich auch von den Gewohnheiten von Jesus lernen. Und wie gesagt, eine seiner Gewohnheiten war eben, in den Gottesdienst zu gehen. Jesus hat es nicht als Last empfunden, sondern als ein Vorrecht, in den Gottesdienst gehen zu dürfen. Ich möchte euch das so mitgeben. Gottesdienst ist für viele Menschen auf der Welt schwierig, weil sie nicht dürfen oder manchmal einfach nicht können, obwohl sie gerne wollten. Und wir haben das Vorrecht, sonntags hier sein zu dürfen, uns frei zu versammeln, Gott zu begegnen. Aber wie gewohnt heißt, das hat man mit einer Gewohnheit zu tun. Und mit Gewohnheiten ist es nicht ganz so einfach. Man kann sich den Besuch angewöhnen oder auch abgewöhnen, es ist beides möglich. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht, Jogging, das hat jetzt nichts mit dem Gottesdienst zu tun, das hat mit mir zu tun, um euch zu sagen, wie schwer es ist, sich zu motivieren. Es gibt viele Gründe, warum ich joggen sollte, die kenne ich auch alle. Ich bin in so einer Gewichtsklasse, wo dieses Wort von Luther, hier stehe ich kann nicht anders, eine ganz andere Bedeutung bekommt. Wenn ich dann im Wald die anderen an mir vorbeischweben sehe, das ist nicht immer unbedingt motivierend. Gesundheitliche Gründe, ich habe leicht mittelschweres Asthma, ich müsste eigentlich was tun. Ich könnte noch ein paar Gründe, aber ihr sollt ja nicht die Krise wegen mir kriegen. Die Gründe kenne ich alle. Aber ich kann euch sagen, ich hatte es mal geschafft, regelmäßig zu laufen. Und jetzt versuche ich immer wieder zu laufen. Und es ist ganz schwer, da wieder reinzukommen. Ihr wisst nicht, wie erfinderisch ich dann bin, Gründe zu finden, warum ich gerade heute nicht laufen kann. Also diese Woche habe ich es zweimal geschafft, seit langer Zeit, aber es war echt schwer. Einmal ist es zu heiß, das andere Mal regnet es. Dann haben wir gerade auf meiner Laufstrecke einen Bussard, der immer über den Joggern seine Runden dreht, weil er eben seine Jungen bedroht fühlt. Und mir würden noch 20 Gründe einfallen. Und wisst ihr, genauso fängt man an zu argumentieren, wenn man sich abgewöhnt hat, in den Gottesdienst zu gehen, dann wird es immer schwerer, wieder zu kommen. Dann fallen euch plötzlich ganz viele Gründe ein, warum es heute mit dem Gottesdienst nicht so günstig ist. Und darum ist es wichtig, einmal eine Entscheidung zu treffen, und dann muss man sich eine Zeit lang wirklich durchbeißen, damit etwas wieder eine Gewohnheit wird. Eine Gewohnheit braucht Regelmäßigkeit. Und je älter ihr werdet, desto schwieriger ist es scheinbar, sich wieder an Dinge zu gewöhnen. Es gibt so eine Faustformel, ob die stimmt, weiß ich nicht. Ich habe sie gehört, finde sie aber erstmal interessant. Man müsste die wissenschaftlich prüfen, das habe ich nicht gemacht. Die Formel ist Alter geteilt durch 2, so oft muss man etwas wiederholen, damit es eine gewisse Gewöhnungseffekt gibt. Also ich müsste jetzt schon 27 Mal am Stück laufen, damit dann das 28. Mal fast normal geht. Manche von euch sind einiges jünger, ihr braucht nicht ganz so lang, dann habt ihr das vielleicht ein bisschen einfacher, aber ihr versteht den Gedanken, um etwas einzugewöhnen, muss ich da sein. Jemand hat mal gesagt, Gewohnheiten sind wie Spinnweben, ganz fein, aber mit jedem Mal, in dem ich schaffe, kommt wieder ein Spinnweben dazu und irgendwann hat man fast ein Kabel aus Spinnweben und das kriegt keiner mehr zerrissen. Gewohnheiten muss man einüben. Und ich möchte euch Mut machen, wenn ihr merkt, ihr habt schon ganz viele Gründe, warum ihr ganz unregelmäßig kommen müsst, euch bewusst zu entscheiden, ich möchte das wieder zur Gewohnheit machen, möchte ich von Jesus mich neu motivieren lassen. Ein zweiter Motivator: wir hören Gottes Reden. Also man kommt ja nicht nur in den Gottesdienst, um die netten Leute zu treffen, sondern wir kommen ja auch in den Gottesdienst, weil wir erwarten, dass Gott spricht im Gottesdienst. Durch Lieder, Gebete, durch die Predigt, manchmal auch durch die Mitchristen, die mir etwas mitgeben oder mir etwas zusagen oder mich vielleicht auch mal ermahnen oder korrigieren. Aber ich komme in den Gottesdienst, um Gottes Reden zu hören, zu erwarten, dass er mir irgendwas mitgibt. Im Micha-Buch im Alten Testament steht mal in Micha Vers 2 dieser Satz, kommt, wir wollen auf den Berg des Herrn steigen, zum Tempel des Gottes Israels. Und jetzt kommt die Erwartung, die damit verbunden ist. Dort wird er uns seine Wege lehren, damit wir so leben, wie er es möchte. Da ist die Rede davon, dass Menschen mit Erwartung in den Gottesdienst kommen. Herr, rede du, ich möchte einfach für mein Leben etwas mitnehmen. Und ich bin überzeugt, wenn wir in den Gottesdienst kommen und Gott bitten, in unser Leben zu sprechen, dann wird Gott vielleicht nicht jeden Sonntag, aber ab und an in dein Leben sprechen und dir etwas zusagen, dich in etwas bestätigen oder vielleicht auch korrigieren. Jemand hat nämlich gesagt, Gottes Wort ist eine lebendige Macht. Es anatomiert, also von dem Wort Anatomie, es anatomiert den Menschen. Es ist ein Richter, Hebräer 4, wenn ihr einmal weitermacht, da heißt es, Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines zweischneidigen Schwertes, dringt es doch durch, bis in unser Innerstes, trennt dort Menschliches von Göttlichem, trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Also Gottes Wort scheidet zwischen Wahrheit und Unwahrheit, zwischen Echtem und Unechten, zwischen Dingen in meinem Leben, die falsch laufen und vielleicht Dingen, wie Gott sagt, versuch es so. Darum ist es wichtig, auch da zu sein, damit Gott zu uns reden kann. Ich möchte euch erzählen von einem Mann, der das so erlebt hat. Der war zur Weihnachtszeit, ist jetzt im Sommer vielleicht nicht ganz so passend, aber vom Gedanken passt es, er war zur Weihnachtszeit im Gottesdienst und das war das erste Weihnachtsfest, wo er als Geschiedener in den Gottesdienst ging. Und er war so fertig gewesen von der Situation, das erste Mal Weihnachten die Kinder aufzuteilen, wer wann von wann bei wem ist, um den Kindern das Weihnachtsfest so schön wie möglich zu machen. Und dieser Mann hat gesagt, Es war für ihn das schrecklichste Weihnachtsfest, das er sich vorstellen konnte. Der war so am Boden zerstört, mit dieser Situation umzugehen. Und als er im Weihnachtsgottesdienst saß und die Lieder gehört hat, fielen ihm die besseren Zeiten ein, als sie als Familie gemeinsam im Gottesdienst saßen. Und er konnte nur beten, Herr, heute musst du mir irgendwas sagen, ich bin am Ende, ich bin fertig. Und dann hat er berichtet, dass der Pastor diesen Text aus Jesaja 61, Vers 1 gelesen hat, wo also über den Messias gesprochen wird, der Geist des Herrn ist auf mir, ruht auf mir, der Herr hat mich gesalbt, sagt der Messias, und dann sagt er, wozu er gesalbt ist. Der Herr hat mich gesalbt, den Armen frohe Botschaft zu verkünden und die zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind. Und dann kommen noch ein paar andere Sachen. Aber für diesen Mann hat er aufgelauscht sozusagen, als der Pastor diesen Satz sagt. Und der Pastor hatte dann sich hauptsächlich auf diesen Satz konzentriert, die zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind. Und hat in die Runde gefragt, ohne die Geschichte des Mannes zu kennen, ob heute jemand da ist, dessen Herz zerbrochen ist, der tief verletzt ist, der Schmerzen hat, der nicht mehr weiß, wie er überleben soll. Und er hat am Ende der Predigt eingeladen, nach vorne, im Gedanken nach vorne zu gehen, zum Kind in die Krippe und dort alles abzulegen. Und dieser Mann hat gesagt, ich wusste genau, unter Tränen, Gott spricht heute zu mir. Und er konnte nachher sagen, für mich hat dieses Weihnachtsfest einiges verändert. Es war trotzdem nicht leicht. Aber ich kann meine Last bei Jesus lassen. Gott hat dem Mann zur richtigen Zeit das richtige Wort gegeben. Das war aber nur möglich, weil der Mann da war. Wisst ihr, wie oft will Gott in unser Leben sprechen und wir sind vielleicht nicht da und dann bekommen wir es nicht mit. Also wenn es uns möglich ist, dann sind wir eingeladen, uns Gott da zu öffnen. Man kann das auch tun, wenn du in den Gottesdienst kommst, indem man wirklich mit einem offenen Geist kommt. Ich möchte dir Mut machen, wenn du da bist, vor dem Gottesdienst zu beten, Herr, rede du heute zu mir durch den Gottesdienst, gib du mir irgendwas mit. Und wenn ihr mit dem, der hier vorne steht, manchmal denkt, das ist mir wirklich zu langweilig oder zu einseitig, dann betet zu dem für den Pastor, dass er vielleicht in diesem Tag die richtigen Worte trifft, das verändert auch euch. Aber mit einem offenen Geist im Gottesdienst zu sitzen, auf das zu hören, was Gott uns sagen möchte, möchte ich euch Mut machen. Ein dritter Motivator, wenn ihr einmal weitermacht, gesegnet durch die Anbetung. Wir kommen ja im Gottesdienst nicht nur zusammen, um Gottes Reden zu hören, sondern eben auch, um Gott sozusagen selbst zu begegnen. Durch sein Wort, aber auch durch die Gebete und die Lieder. Also Anbetung muss man ja eigentlich weit fassen. Das beinhaltet ja im weiten Sinne unser ganzes Leben. Unser ganzes Leben soll Gott die Ehre geben. Aber im engen Sinne kann man Anbetung ja auch sagen, das ist, wenn wir im Gottesdienst beten, singen für Gott. In diesem engen Sinne kommen wir auch im Gottesdienst, um eben Gott zu begegnen. Wir kommen in dem Gottesdienst, weil Gott es zusteht, dass wir ihn ehren. Also wenn wir über Anbetung reden, dann hat das in erster Linie mal nichts mit mir zu tun, sondern mit Gott. Wir kommen, weil es Gott zusteht, dass wir ihn ehren. In Offenbarung 4, Vers 11, wenn du einmal klickst, heißt es, Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen, Preis und Ehre und Kraft, Gott steht es zu. Aber das Tolle ist, wenn wir Gott anbeten und ehren, das von Herzen meinen, dann wirkt das wieder zurück auf uns. Also dann geht es doch um uns, weil uns das selber sozusagen etwas mitgibt. Liegt ein Segen darin, wenn wir gemeinsam Gott anbeten. Im Psalm 92, Vers 14 im Alten Testament, da wird das so gesagt, die gepflanzt sind im Haus des Herrn, werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Also gepflanzt im Haus des Herrn ist jetzt auch weiter zu fassen, erstmal mit Gott zu leben. Aber für die Juden war es ja auch wichtig, regelmäßig zu den Festen in den Gottesdienst zu kommen, sich nochmal bewusst an Gott festzumachen, das zu unterstreichen, dass einem das wichtig ist. Er hat gesagt, wer das tut, wer sich an Gott festmacht, wird grünen, weil Gott dann in uns etwas bewirkt oder verändert. Es liegt Segen darin, wenn wir gemeinsam Gott anbeten. Denn wenn wir das tun, dann fördert das unsere Wertschätzung und Liebe für Gott. Wir schauen ja gemeinsam auf Gott, wir lesen, wer er ist, wir singen, wer er ist, wir beten für das, was er getan hat. Und dann werden wir Gott neu schätzen und das zum Ausdruck bringen. Herr, wir danken dir dafür, dass du so wunderbar bist, so mit uns umgehst. Ein zweites ist, wenn wir gemeinsam anbeten, dann weitet das unseren Blick. Dann sehe ich eben nicht mehr nur das, was ich kann oder was mich beschwert, sondern ich sehe auch, was Gott kann, oder ich werde aufgefordert, auf Gott zu blicken. Also Anbetung lädt uns ein, von uns wegzuschauen, auf Gott zu schauen, eine neue Perspektive zu bekommen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, magisches Auge. Ich verrate euch nicht, was man sieht, vielleicht kriegt ihr es raus. Also ihr müsst lang genug auf einen Punkt starren. Wenn ihr was seht, sagt Bescheid. Ich weiß aber gar nicht, ob es so auf eine Entfernung funktioniert. Also auf dem Papier, gestern auf dem Bildschirm habe ich es hingekriegt. Wer was sieht, meldet euch mal. Staubsauger ist es nicht. Aber ich sage euch, falls ihr es nicht rauskriegt, ist auch nicht schlimm. Ist schwierig, ne? Gesichter? Ne. Ich weiß auch gar nicht, ob es funktioniert. Ich verrate es euch jetzt mal, ist vielleicht einfacher. Wenn man das schafft, sich zu fokussieren, dann wird man irgendwann einen Vogel sehen, der die Schwingen so ausgebreitet hat, glasklar. Aber man muss erstmal den Blick von dem Alltag sozusagen wegbekommen und hinter die Kulissen schauen lernen. Man braucht den Blick Gottes für unser Leben. Und das ist etwas, was Anbetung ermöglichen kann. Eigentlich hätte ich es jetzt ausblenden müssen, sonst guckt ihr jetzt nur noch dahin. Also wenn ich es bisher nicht geschafft habe, wird es wahrscheinlich in den nächsten 10 Minuten auch nicht klappen. Ohne euch zu entmutigen. Das wird wahrscheinlich dann schwierig. Onken, der Gründer der Baptistengemeinde, hat mal gesagt, das Lob Gottes bringt den Himmel auf die Erde. Das Lob Gottes bringt den Himmel auf die Erde, weil man eben dann das Leben in einer anderen Relation sehen kann. Die Probleme sind immer noch da, aber die kommen in die richtige Relation zu Gott, der eben viel größer ist und damit umgehen kann. Darum ist Anbetung wichtig. Anbetung erfrischt unseren Geist. Wenn ich das so erkenne, dann pustet das meinen Kopf frei von meinen Sorgen, von meinen Ängsten, weil ich denke, Herr, ich danke dir, dass du damit umgehen kannst. Wir haben das heute gesungen und gebetet und du siehst, was mich belastet. Danke, dass du meinen Kopf frei machen kannst. Ich bin Überzeugung, dass Gott das tut. Und Anbetung raubt dem Widersacher Kraft, denn der Teufel mag es nicht, wenn Christen beten, wenn Christen sich an Gott ausrichten, damit kommt er schwer zurecht. Also ich möchte euch Mut machen, im Hause Gottes euch zu pflanzen, damit ihr grünen könnt, damit Gott eben etwas in uns und ja, bewegt. Der letzte und vierte Motivator, gestärkt durch Gemeinschaft. Wir haben es im Prinzip schon in der Einleitung mitbekommen. Ich möchte euch mal... Es gibt so ein Buch, warum Menschen vom Glauben wegkommen, und da werden verschiedene Menschen beschrieben. Einmal wird Bernd beschrieben als Beispiel, wie Bernd sich vom Glauben entfernt hat. Und Bernd hat nichts Schlimmes erlebt, sondern da wird einfach festgestellt, er hat sich vom Gemeinde, vom Glauben distanziert. Dieser Bernd stand auch in der Gefahr, seine Ehe aufs Spiel zu setzen, seine Kinder zu verlassen. Und dann wird beschrieben, wie das bei ihm war, und das Erschreckende war, dass es bei ihm eine schleichende Entwicklung war. Er hat das selber gar nicht groß mitbekommen. Er hat das eine gehört und gewusst und hat das andere beständig getan. Er hat sich auf Dauer in Situationen begeben, die nicht gut für ihn gewesen sind, wo er wusste, da nimmt meine Seele Schaden. Er ist falsche Kompromisse eingegangen. Also Kompromisse eingehen ist eine große Kunst, aber er ist falsche Kompromisse eingegangen. Und er hat allmählich aufgehört, die Gemeinschaft mit Gott zu suchen, ging auch immer weniger in die Gemeinschaft mit anderen Christen, bis er irgendwann, wie ich am Anfang sagte, mit diesen Gewohnheiten, es ihm unwahrscheinlich schwer gefallen ist, noch diesen Zugang zur Gemeinde, zum Glauben zu finden. Und es gibt dafür eine Bezeichnung, man nennt das die Säkularisierung des Lebens. Das Leben mit seinen Sorgen, Nöten, mit seinen Herausforderungen nimmt uns vielleicht so in Beschlag, dass wir immer mehr verweltlichen, abdriften von Gott. Und darum schreibt der Verfasser des Hebräerbriefes diesen bekannten Vers in Hebräer 10, versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben, ermahnt euch gegenseitig dabei zu bleiben, die Begründung, denn der Herr ist nahe, wird dann noch gesagt. Aber da werden wir aufgefordert, darauf zu achten, im Gottesdienst zu bleiben, Gemeinschaft zu pflegen, damit wir nicht sozusagen, ohne es zu merken, von Gott wegwachsen, uns wegentwickeln. Und dafür brauche ich oft die Gemeinschaft mit anderen Christen. Wir sind Glieder an einem Leib und ergänzen einander. Paulus hat geschrieben, 1. Korinther 12, dieses bekannte Wort vom Leib, der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe, doch nur gemeinsam machen die vielen Teile den einen Körper aus. So ist es auch bei Christus und seinem Leib. Das Bild vom Leib macht klar, dass wir aufeinander angewiesen sind. Es gibt ja verschiedene Glieder und nicht jedes Glied kann alles. Und manchmal braucht man jemanden, der etwas kann, was ich nicht kann. Ich brauche die Ergänzung durch die anderen, die Ermutigung durch die anderen. Und viele Glieder ist mehr als die Summe der Teile. Das ist nämlich nicht nur viele Glieder, sondern ein Leib, der lebendig ist. Ich habe euch noch ein letztes Bild mitgebracht. Draft Horse Pulling oder so ähnlich. Wo es gibt so Wettbewerbe, es gibt das mit Traktoren, es gibt es auch ein bisschen härter mit Pferden, wo Pferde so schwere Lasten ziehen müssen. Und dann geht es eben darum, wie schnell die das schaffen. Und das Interessante ist, ein Pferd hat ein PS. Wenn man zwei Pferde zusammenschiert, haben die interessanterweise nicht zwei PS, sondern drei PS. Sie schaffen die Leistung von drei Pferden. Und wenn man drei Pferde zusammen ans Geschirr zusammengeschiert, ihr wisst, was ich meine, dann schaffen drei Pferde die zehnfache Last eines Pferdes. Es potenziert sich, weil ja besonders das Anziehen wahrscheinlich schwierig ist. Wenn das mal läuft, geht es wahrscheinlich. Und das macht so ein bisschen deutlich, wenn wir mehr sind, potenziert sich auch das, was wir können, wie wir uns gegenseitig positiv hoffentlich beeinflussen. Und da möchte ich euch Mut machen. Ich will es zum Schluss bringen. Kirche, Gemeinde ist Gottes Idee. Und Gott ist auch heute noch der, der sagt, ich bin da im Gottesdienst, ich will dir begegnen und ich möchte dir auch durch die anderen begegnen. Ich habe dir Wegbegleiter zur Seite gestellt. Er sagt uns, bist du bereit, auch dich ermutigen, korrigieren zu lassen? Denk daran, es ist eine gute Gewohnheit, in den Gottesdienst zu gehen. Das meine ich ernst. Ich muss ja kommen, sage ich mal. Aber ich hoffe, ich würde auch kommen, wenn ich nicht kommen müsste. Ihr könnt nur wählen, ob ihr kommen wollt. Und ich möchte euch Mut machen, es zu einer guten Gewohnheit zu machen, euch auszurichten, dass Gott euch begegnet, den Segen des gemeinsamen Betens und Singens der Gemeinschaft zu erleben und auch euch durch den Mitchristen stärken zu lassen. Dann ist Gemeinde auch ein Ort, an dem wir bleiben können, auch in unserem Glauben, weil wir wissen, hier sind Menschen, die wie wir auf dem gleichen Weg sind. Und gemeinsam vom Ziel her schon leben, schon ein Stück weit von den Zinsen leben. Das Eigentliche kommt noch, aber gemeinsam hier schon miteinander uns auf den Weg machen. Da wünsche ich euch und mir und uns als Gemeinde gesamt, dass wir uns dafür öffnen und uns von Gott segnen lassen. Amen. Ich möchte beten. Herr, ich möchte dir von Herzen danken für das Geschenk der Gemeinde, egal welche Gemeinde es jetzt ist, wichtig ist, dass wir in eine Gemeinde gehen und dort auch beständig sind. Ich danke dir, Herr, dass es wirklich auch gute Gründe gibt, in den Gottesdienst zu gehen, dass wir von dir lernen dürfen, dass du das auch getan hast. Aber ich danke dir auch, dass du auch heute noch im Gottesdienst durch die Predigt und die Lieder und die Gebete, durch das, was gesagt wird, in unser Leben reden kannst, so wie das dieser Mann erlebt hat in diesem Weihnachtsgottesdienst. Ich denke, wenn man rumfragen würde, könnten viele auch erzählen, wie du sie angesprochen hast. Ich danke dir, Herr, dass wir gemeinsam dich anbeten dürfen und dir die Ehre geben dürfen und dass das auch Rückwirkung auf uns hat, was für uns auch gut ist, was uns hilft. Und ich danke dir, Herr, dass du uns Brüder und Schwestern an die Seite gestellt hast, die manchmal anders sind als wir, aber die wir brauchen, weil wir gemeinsam als Leib ja, eben viel mehr können und auch uns gegenseitig tragen können, was alleine so nicht möglich ist. Segne du uns und halte uns ganz nah bei dir, an deinem Herz. Ja, dann wollen wir uns überraschen lassen, was du noch alles in und durch uns bewegst als Gemeinde. Wir wollen dich loben und dich preisen und dir von ganzem Herzen danken. Amen. Und das wollen wir jetzt singen, das Lied Gut, dass wir einander haben. Das ist manchmal gar nicht so einfach zu singen, ne? Gut, dass wir einander haben. Aber das wollen wir so singen und vielleicht können wir einmal dazu aufstehen und singen das im Stehen. Gut, dass wir einander haben.